Hallo, ich begrüße euch zum Klimafunk der Parents for Future München hier auf Radio LoRa. Mein Name ist Ulrich Türk. Welche Themen kann ich euch heute präsentieren? Zum einen geht es um die menschliche Psychologie, einem Thema, das im Zusammenhang mit der Klimakrise viel zu wenig Beachtung findet. Und etwas Praktisches darf ich euch auch vorstellen. Die Initiative München Solar 2030 unterstützt tatkräftig beim Ausbau der Photovoltaik. Zu unserem ersten Thema. Meine Kollegin Elisabeth Frank hat mit Dr. Andreas Meissner gesprochen. Der Münchner Psychologe beschäftigt sich seit vielen Jahren bereits mit den psychologischen Aspekten der Klimakrise. Unter anderem hat er bereits 2009 sein Buch mit dem Titel »Mensch, was nun?« veröffentlicht. Weiter ist er im Dokumentarfilm »Der unberechenbare Faktor« von Christian Belz zu sehen, der diesen Sommer herausgekommen ist. Starten wir ins Interview.
Vielleicht zuallererst die Frage, Herr Meissner, ist die Ökokrise eigentlich auch schon bei Ihnen in der Praxis angekommen? Gibt es also spezifische psychische Beschwerden, Störungsbilder, die damit zusammenhängen?
Noch nicht direkt. Es gibt schon vereinzelt mal Menschen, die sagen, sie schlafen schlechter, wenn sie schauen, was so alles los ist, Sorgen wegen Klimawandel etc. Aber so die Themen, die in der Literatur schon auftauchen, so die Klimaangst etc., sind eigentlich noch nicht so richtig da. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, indirekt, manche Menschen klagen, dass ihnen alles zu schnell geht eigentlich heutzutage. Oder wenn ich bei jungen Menschen so eine gewisse Orientierungslosigkeit bemerke, habe ich schon das Gefühl, das hat ein bisschen auch was mit der Weltlage zu tun.
Jetzt haben Sie ja dieses Buch »Mensch, was nun?« sozusagen auch aus Ihrer spezifischen, aus Ihrer fachspezifischen Sicht als Psychiater und Psychotherapeut geschrieben. Und deswegen würde mich einfach auch interessieren, welche psychologischen Aspekte der Ökokrise aus Ihrer Sicht in der Öffentlichkeit noch zu wenig bekannt sind, beziehungsweise eigentlich viel mehr diskutiert werden sollten.
Ja, es ist eigentlich generell so, dass die psychologischen Aspekte eigentlich überhaupt nicht diskutiert werden oder wenn, dann nur mal kurz am Rande, so ungefähr muss halt auch sein. Und wir uns eigentlich immer nur auf technische Aspekte oder politische Aspekte beschränken. Und dann fragt man sich immer, ja, warum wird überall die Jahrzehnte eigentlich das Ganze politisch und technisch nicht umgesetzt, wenn es doch so viele Vorschläge die ganze Zeit gibt? Es gibt so viele Bücher, Vorträge, die schon geschrieben und gehalten wurden. Und ich glaube, deswegen ist es an der Zeit, die psychologischen Aspekte anzusehen, auch wenn es vielleicht nicht immer erfreulich ist. Und da steht eigentlich im Vordergrund die Schwierigkeit, die Krise angemessen wahrzunehmen, weil sie viel zu komplex ist, viele Bereiche betrifft, sie ist global und nicht nur vor Ort. Es geht nicht nur um ein Thema, sondern um viele. Und auf der anderen Seite tun wir uns aber auch schwer, die Krise im Handeln adäquat zu bewältigen. Da gibt es auch eine ganze Reihe Punkte, zum Beispiel, dass ja das menschliche Sorgenreservoir eigentlich sehr begrenzt ist. Wir sind ja ausgelastet mit Haushalt, Kinder, Arbeit, Beziehungskrisen, kaputtem Auto, wenn man noch eins hat. Und geschweige denn jetzt mit den aktuellen großen Krisen und haben eigentlich gar keinen Nerv mehr für diese Dinge. Und anderer Aspekt vielleicht, gibt aber eine ganze Reihe. Wenn wir einmal etwas Gutes tun, also ökokorrekt einkaufen oder mal vernünftig reisen und nicht fliegen oder länger Auto fahren, dann sind wir schnell wieder beruhigt und können uns wieder mal so ein bisschen einen kleinen Fehltritt leisten. Wie gesagt, andere Dinge sind wichtig. Wir klammern uns an alten Mustern. Das ist aber jetzt eine völlig neue Herausforderung. Und wir verzichten natürlich auch nicht gerne, sondern ja, wollen dann erst recht die Dinge festhalten. Also Sie merken, es gibt da eine große Sammlung an Punkten.
Sie haben das Buch 2017 aktualisiert. Das ist also noch vor der Zeit von Greta Thunberg und den Fridays. Und Sie haben in dem Buch auch sinngemäß geschrieben, echte Vorbilder wirken besser als Online-Kommunikation, Kampagnen. Gesucht wird jemand, der aus der Reihe tritt. Das hat Greta Thunberg ja nun damals 2018 sehr, sehr deutlich gemacht. Wie hat diese Bewegung Ihren Blick auf die Dinge verändert? Hat sie es überhaupt verändert? Oder haben sich gar die Dinge durch diese Bewegung verändert?
Also zunächst ist es natürlich schon spannend und toll, was es für unerwartete Entwicklungen geben kann. Denn damit war jetzt erstmal so nicht zu rechnen. Also das wäre ja sozusagen, um an die Frage vorher anzuknüpfen, eine positive Entwicklung, wenn sozusagen die Wahrnehmung bei vielen Menschen so groß wird, dass halt doch da mal eine Person heraustritt, aber sehr schnell viele Menschen motivieren kann. Von daher, ja, kann man zum Glück nie voraussehen, was es vielleicht noch für positive, unerwartete Entwicklungen in Zukunft geben wird. Das lässt ein bisschen hoffen, das stimmt. Auf der anderen Seite gab es natürlich schon lange Jahre Umweltbewegung und es ist trotzdem nicht so wahnsinnig viel passiert. Und auch die Fridays haben natürlich ein gewisses Risiko, dass es jetzt wieder so ein bisschen abflacht, überdeckt natürlich auch durch die anderen Krisen. Also man muss gucken, wie lange das anhält. Es macht ein bisschen Hoffnung, aber es hat nicht grundsätzlich meine Skepsis sozusagen verändert, dass wir die Dinge rechtzeitig in den Griff kriegen.
Sie schreiben in dem Zusammenhang ja auch, dass wir quasi eine Veränderung in unseren Werten bräuchten, in unserer Gesellschaft, die sozusagen das Fundament unseres gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen Handelns und so weiter bilden, um aus der Ökokrise wirklich rauszukommen. Von welchen Werten konkret bräuchte es denn in unserer Gesellschaft mehr?
Ja, die Wertediskussion ist natürlich immer ein bisschen schwierig, hat oft auch so einen konservativen Anstrich. Auf der anderen Seite, glaube ich, agieren wir immer auch unbewusst nach bestimmten Werten. Und das ist vielleicht jetzt eher in der Gesellschaft, ja, Sicherheit oder wirtschaftliches Wohlergehen, Wachstum etc. Auch eine gewisse Bequemlichkeit will man gerne haben. Die Dinge sollen einfach zu machen sein und dementsprechend auch zu kaufen sein. Stichwort natürlich Digitalisierung. Aber wir brauchen vielleicht wieder ein bisschen mehr, wie ich vorhin schon gesagt habe, Ehrlichkeit, Offenheit, Authentizität, also auch in der politischen Diskussion, dass Äußerungen auch ernst genommen werden können, weil sie offen und eben ehrlich und authentisch sind. Und natürlich, Werte haben ja was damit zu tun, was mit Dingen, die uns irgendwas wert sind. Und da gehört natürlich die Natur definitiv dazu, unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Also wenn die für uns, wie ich im Moment oft den Eindruck habe, nur einen geringen Wert haben, so wie wir damit umgehen, dann wird es einfach schwierig. Denn nur zu den Dingen, zu denen wir eine Beziehung haben, nur mit den Dingen beschäftigen wir uns mehr und setzen uns dann auch für den Erhalt ein.
Wenn wir über Werte sprechen, würde ich gerne kurz nochmal das Thema auch soziale Kipppunkte beleuchten. Das ist ja ein Begriff, der in der letzten Zeit auch immer häufiger auftaucht und letzten Endes auch mit veränderten Werten oder veränderten Werthaltungen zu tun hat. Welche Rolle und Bedeutung kommt aus Ihrer Sicht solchen sozialen Kipppunkten zu?
Ja, es wird ja oft diskutiert, ob es eine kritische Masse gibt, wenn 10-15% der Menschen etwas verändern, dass dann es auch zu solchen Kipppunkten kommen könnte. Ich habe immer den Eindruck, da ist schon was möglich, aber es braucht viel Zeit. Also ich glaube auch, dass nach Fukushima vor 11 Jahren dann der Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen wurde, hatte schon was mit den langen Diskussionen in der Gesellschaft vorher zu tun, nämlich dem Widerstand gegen die Atomkraft, den Demonstrationen und den Diskussionen. Und da ist, glaube ich, schon was in die Gesellschaft eingesickert, was dann beim akuten Ereignis plötzlich auch politisch ja eben einen Kipppunkt bewirkt hat. Dann Beispiel natürlich Fridays for Future haben wir schon erwähnt, dass da offensichtlich auch jetzt die Zeit gekommen war, auch vielleicht nach langen Diskussionen über Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit. Also von daher, es ist schwer vorhersehbar. Ob im Konsum schon so richtig die Kipppunkte erreicht sind, bezweifle ich. Denn die Bio-Lebensmittel bewegen sich nach wie vor so bei 5-7%. Und wenn jetzt die Preise wieder anziehen, dann wird doch gerne wieder zurückgegriffen auf billigere, normale Discounterwaren, was man ja auch verstehen kann, weil ärgerlicherweise die immer noch so billig sind im Vergleich zu Bio-Lebensmitteln. Also das Problem ist, es braucht viel Zeit, dass die Dinge einsickern. Und dann eben, und ich meine, gut, wir werden akute Ereignisse noch genug haben, also mal sehen, was da auch im Umweltbereich noch an Kipppunkten möglich ist. Das ist aber, finde ich zumindest, sehr schwer vorhersehbar.
Wenn wir quasi von Gehirn sprechen, da denken wir so oft oder oft zuerst an das Denken. Ganz oft geht es da aber natürlich auch um Emotionen. Welche Rolle spielen denn Emotionen in der Klimakrise, sei es jetzt quasi bei der Wahrnehmung als Folge davon oder sei es bei der Bewältigung?
eine ziemlich große Rolle. Über Emotionen redet man ja oft auch nicht so wahnsinnig gerne. Und deswegen, ja, werden sie oft vernachlässigt. Für uns in unserem Berufsfeld sind sie natürlich enorm wichtig. Auch ein Teil der Psychotherapie oder auch in kürzeren Gesprächen sind sie wichtig. Und zwar wichtig, eben Gefühle überhaupt wahrzunehmen. Das kann jetzt zum Beispiel bei der Ökokrise sein. Schmerz, Angst, Wut, Trauer über das, was verloren geht. Ich glaube, man muss sich dem stellen, weil das macht ja irgendwo dann sonst verdeckt etwas mit uns. Und ich glaube, wir brauchen entsprechend dann auch Emotionen in der öffentlichen Diskussion. Nämlich, wir müssen uns auch mal allgemein die Ratlosigkeit eingestehen, dass wir vielleicht nicht gleich das Patentrezept parat haben. Und das vermisse ich eigentlich immer ein bisschen so bei unseren Politikern, aber vielleicht auch bei manchen Wissenschaftlern, die sich zur Krise äußern. Einfach auch mal zu sagen, Mensch, das überfordert mich jetzt auch ein Stück weit. Wir müssen einfach mal erst in Ruhe gucken, wo geht's denn lang? Gut, jetzt gucken wir eigentlich schon relativ lange. Trotzdem, wie gesagt, wir sind ja nicht viel weitergekommen. Und ich glaube, sich hier ein bisschen ehrlicher zu machen und sich auch mal Ratlosigkeit, so wie in der Corona-Krise am Anfang, einzugestehen und zu sagen, wir fahren auf Sicht und wir werden jetzt mal Schritt für Schritt versuchen voranzugehen und es muss auch eine Fehlertoleranz dann geben, das würde ich mir hier eigentlich auch wünschen. Mhm. Offenheit, Ehrlichkeit, aber auch das Eingestehen von Überforderung, Ratlosigkeit, auch Sorge und Angst. Mhm.
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Albert Einstein.
Lora München. Zu hören auf UKW 92,4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Ihr hört den Klimafunk der Parents for Future München auf Radio Lora. Kommen wir zurück zu unserem Interview. Elisabeth Frank spricht mit Dr. Andreas Meissner über die psychologischen Aspekte der Klimakrise. Unter anderem spricht sie mit ihm über sein Buch »Mensch, was nun?« Zurück zum Interview.
Stichwort Konsum. Konsum hat ja durchaus auch was mit dem individuellen Verhalten zu tun. Und da würde ich gerne zurückkommen auf die Stellen in Ihrem Buch, wo Sie über Freiheit, Verantwortung und Verzicht sprechen. Gerade bei Verzicht fand ich einige Perspektiven sehr, sehr interessant. Da schreiben Sie ja, mit unserer jetzigen Lebensweise verzichten wir ja im Grunde auf ganz viele Dinge, die eigentlich extrem wertvoll wären, wie saubere Luft, ein bisschen mehr Ruhe, Entschleunigung und so weiter, was aber in der öffentlichen Darstellung gar nicht so geframed wird.
Hat vielleicht wieder was mit Leidensdruck zu tun. Viele spüren diesen Verzicht vielleicht gar nicht so richtig. Es wird ja auch immer gefordert, dass man doch jetzt eben mehr, ja, einerseits auf materielle Dinge eben verzichten soll und das Nicht-Materielle mehr hervorhebt und dass man doch damit mehr zufrieden ist. Auf der anderen Seite wollen die Menschen vielleicht offensichtlich oft gar nicht anders zufriedener sein und sind eigentlich zufrieden mit ihrem Lebensstil, wie sie ihn heute praktizieren, und wollen jetzt nicht vorgeschrieben bekommen, anders, nicht materiell oder wie auch immer, nun zufriedener zu sein. Vielleicht merken viele dann aber gar nicht, dass es indirekt natürlich schon der Lebensstil jetzt zu Stress führt, zu Anspannung, zu Magenbeschwerden, zu mehr Alkoholkonsum, zu Konflikten, Gereiztheit. Also ich glaube, das sind ja dann indirekte Folgen unserer Lebensstile. Und ja, natürlich, wir haben die Freiheit zu entscheiden, wie wir leben wollen, jeder Einzelne und die Gesellschaft insgesamt. Gott sei Dank gibt es diese Freiheit. Aber das ist eben verknüpft auch mit Verantwortung. Das ist ja immer so das alte Spiel, die zwei Seiten einer Medaille. Und Verzicht ist immer ein schwieriges Thema. Das ist ein Begriff, den man natürlich eigentlich in der öffentlichen Diskussion gar nicht so nehmen sollte, weil er sofort abschreckt. Ich glaube aber, nur jetzt die positiven Bilder hervorzuheben und zu sagen, wir verzichten ja schon auf so viel Wertvolles, was Sie sagen, also Ruhe, grüne Natur etc., und das könnten wir doch, damit könnten wir doch unser Leben wieder bereichern. Wenn wir jetzt wieder nur auf positive Bilder fokussieren, haben wir das Dilemma, dass dann wiederum die Dringlichkeit des Handelns gar nicht so richtig deutlich wird, weil ja, es kann gern noch schöner sein, aber für viele ist es ja auch so schon ganz okay. Und da haben wir ein Dilemma, das ich noch nicht als ganz gelöst ansehe.
Da könnte man ja jetzt fast so ein bisschen resignieren. Zum Glück tun Sie das aber nicht. Nicht in Ihrem Buch, nicht immer, nicht im Fazit zumindest, ja. Sie zeigen ja auf, dass es durchaus antiresignative Perspektiven gibt, wie man auf die ökologische Krise gucken kann und wie man da auch in seiner Kraft, sage ich jetzt mal, irgendwie bleiben kann, ohne davon verzehrt zu werden. Ja, vielleicht so die Frage, was müssten wir in Zukunft anders denken?
Naja, ich denke, wichtig ist, ja, mehr selbst zu denken. Harald Welzer hat mal so ein schönes Buch geschrieben, Selbstdenken, Anleitung zum Widerstand. Genau das trifft es eigentlich. Also ist ja auch ein Sozialpsychologe. Also hier Dinge auch mal in Frage stellen, sich selber zu Wort melden, sei es Leserbriefe zu schreiben oder sich eben Gruppierungen anzuschließen und eben nicht jetzt in diese Ohnmacht zu geraten, sondern die Selbstachtung zu wahren. Und natürlich, wenn man dann auch mal was tut und mit Leuten zusammen was erreicht, dann sind wir wieder bei dem schönen Begriff der Selbstwirksamkeit, was immer motiviert, dann auch weiterzumachen. Und wir können auch nicht hundertprozentig in die Zukunft denken, wobei ich schon auch ehrlich sagen muss, als ich das Buch das erste Mal 2009 veröffentlicht habe und überarbeitet vor 5 Jahren, aber vor allem vorher, schien ja immer alles in der Zukunft zu liegen. Das kommt ja alles erst. Und wir sind meiner Meinung nach jetzt natürlich schon mittendrin, fast so ein bisschen in der Dystopie, wenn man es so nennen will, wenn wir die ganzen Dürren und Überschwemmungskatastrophen etc. Uns anschauen. Also trotzdem wissen wir nicht, wie es kommen wird, ob wir tatsächlich das 2-Grad-Ziel reißen werden etc. pp. Und was es dann genau für Folgen haben wird, auch wenn die Vorhersagen wahrscheinlich relativ präzise sind und leider bis jetzt oft vom Negativen übertroffen wurden.
Wie kann denn die Klima- und Umweltschutzbewegung von den Erkenntnissen, die Sie zusammengetragen haben, wie könnte sie davon profitieren?
Ich denke, sie kann davon profitieren, indem klarer wird, warum so wenig die letzten Jahre passiert ist. Das frustriert ja oft und viele Aktive in der Umweltbewegung sind ja letztlich auch ein Stück weit Burnout gefährdet, drohen auszubrennen, wenn einfach die Erfolge nicht sichtbar sind. Also überhaupt zu verstehen, warum das so ist, was uns da wohl auch psychologisch behindert hat sozusagen, kann vielleicht helfen, nicht zu frustriert zu sein und sich dann aber auch wieder realistischere Ziele zu setzen. Wichtig vielleicht auch, um nicht auszubrennen, gibt so ein bisschen das Konzept, immer mal wieder auch die Aktivitätsschiene zu wechseln. Also man unterscheidet ja einerseits so diesen Widerstand, dieses Nein sagen, das Demonstrieren, das Stoppschild zeigen. Andererseits so ein Stück weit auch diese Bewusstseinsbildung, also Bücher lesen oder selber schreiben oder Vorträge besuchen oder selber halten. Und das Dritte ist eigentlich die Mitarbeit an neuen Lösungen. Und wenn man sozusagen merkt, auf eine dieser 3 Schienen kommt man nicht mehr weiter oder brennt aus, kann es hilfreich sein, mal für eine Zeit lang diesen Bereich zu wechseln und in einen der beiden anderen zu gehen. Und bei den neuen Lösungen sind wir eigentlich auch so ein bisschen bei vielleicht einer kleinen positiven Perspektive. Aber es gibt doch global sehr viele Initiativen in diese Richtung, die in die richtige Richtung gehen. Warum? Weil sie in Gemeinschaft versuchen, etwas zu machen, zu bewegen, was besser ist, als wenn jeder allein so vor sich hin frustriert arbeitet und natürlich neue Konzepte versuchen umzusetzen, mit weniger Ressourcen und Rohstoffen und Energie auszukommen. Also von daher auch da lässt sich vielleicht davon profitieren. Gemeinsam kommt man weiter, oft als Einzelne, das zeigen auch Studien, weil man offenbar auch in der Gemeinschaft wieder eher sich seiner sozialen, ökologischen Verantwortung erinnert, weil es was mit anderen auch zu tun hat.
Ja, damit sind wir sozusagen beim Mensch als sozialem Wesen, was ihn ja auch die Fähigkeit zur Kooperation, das ist ja das, was ihn auch sozusagen stark gemacht hat, vielleicht auch zu stark, aber was auch hier dann wiederum eine wichtige Rolle spielt.
Kooperation bedarf natürlich auch eines fairen Gebens und Nehmens, also Kooperation. Das können wir zwar, aber es hängt auch von den Umgebungsbedingungen ab. Und der Mensch ist nicht nur per se gut, sozusagen, ist aber auch nicht böse, er ist vor allem überfordert in der heutigen Zeit. Aber natürlich haben wir das Potenzial zu guter Kooperation.
Unterstützen Sie Lora mit